Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Glauben-Geschichten-Folge. Dieses Mal feiern wir Geburtstag. Und zwar die 50. Glauben-Geschichten-Folge. Ganz besonders möchte ich natürlich alle grüßen, die von Anfang an, von der allerersten Sendung an mit dabei waren und dran geblieben sind. Und natürlich auch alle anderen, die später hinzugekommen sind. Falls Sie Sendungen verpasst haben, ist es gar kein Problem. Alle Sendungen finden Sie in der Hope Channel Mediathek. Einfach zu erreichen unter hopechannel.de, dort auf Mediathek klicken und dann Glaubengeschichten und schon können Sie Sendungen, die Sie verpasst haben, anschauen oder auch Sendungen noch einmal anschauen. Nicht nur ich, sondern auch das Team hinter der Kamera. Wir freuen uns, dass so viele Menschen mit uns gemeinsam diese Jahrtausende alten Geschichten lesen und Gott darin entdecken. Ganz persönlich. Aber nicht nur in den Geschichten, sondern auch in eigenen Leben die Erfahrung machen, Gott war nicht nur mit den Menschen im Alten Testament oder in der Zeit dieser Geschichten da, sondern Gott ist auch mit Ihnen und mit mir, mit uns allen ganz persönlich in unserem Leben. Danke auch für die vielen, vielen Rückmeldungen und Zuschriften, die Sie uns geschickt haben. Wir freuen uns über Ihre Ermutigung, über Ihre Erfahrungen und natürlich auch über weitere Rückmeldungen, die Sie uns in der Zukunft geben werden. Natürlich haben wir auch anlässlich dieses Geburtstags eine Torte. Zumindest für mich ein Stück Torte. Aber angesichts der Situation, die in Kanaan herrscht und auch in Ägypten oder in den umliegenden Ländern, traue ich mich jetzt nicht, diese Torte zu essen und sie zu genießen. Denn wenn andere Hunger leiden, dann... Aber nach der Sendung. Nach der Sendung werde ich sie ganz genüsslich essen. Zuvor aber steigen wir ein in die Geschichte, und zwar 1. Mose, Kapitel 43 und dort ab Vers 1. Und da werden wir mit einer harten Realität konfrontiert. Es heißt, die Hungersnot aber war schwer im Land. Und es geschah, als sie, damit ist Jakob gemeint und seine Familie, seine Kinder und die Familien der Kinder, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten, da sagte ihr Vater, also der Jakob, zu ihnen, zu den Söhnen: Geht zurück und kauft uns ein wenig Nahrung. Und wenn man die letzte Episode nicht so mitbekommen hat, dann hört sich das an wie ein ganz einfacher Satz. Geht zurück und kauft uns ein wenig Nahrung. Wenn man aber die Geschichte davor gelesen hat, dann weiß man eigentlich, welche Dramatik hinter diesem Satz steckt. Denn Josef, den die Brüder aber nicht als Josef erkennen, sondern nur als den Machthaber dieses Landes, der hat zu ihnen gesagt: Nur wenn ihr Benjamin, den kleinsten, den jüngsten Bruder, nur wenn ihr ihn mitbringt, dann könnt ihr zurückkommen. Ansonsten braucht ihr nicht zu kommen und ihr bekommt auch nicht Simeon, einen der Brüder, den Josef in Gewahrsam genommen hat, um ihn dort zurückzubehalten. Und genau das sagt auch dann Juda zu dem Vater. Vers 3, 1. Mose 43, Vers 3, da sagte Juda zu ihm: Der Mann hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder bei euch. Da sagte Israel, Jakob: Warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann zu berichten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie aber sagten, der Mann erkundigte sich genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sagte, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da berichteten wir ihm, wie es sich verhält. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Und an dieser Stelle, als ich so für mich die Geschichte gelesen habe, da bin ich kurz stehen geblieben, habe innegehalten und Hab mir gedacht, eigentlich hätten Sie doch diesen Satz schon viel früher sich sagen können. Konnten wir denn wissen? Konnten wir denn wissen, was draus wird, wenn wir unseren jüngsten Bruder verkaufen werden? Einfach an irgendwelche Fremden, die mit einer Karawane vorbeiziehen, ihn verkaufen und sagen, ab mit ihm nach Ägypten? Und dem Vater zu erzählen, dass er gestorben ist? Konnten wir denn wissen? Und natürlich werden jetzt manche von Ihnen sagen, der Satz bringt doch nichts, Klaus. Warum fängst du an mit, konnten wir denn wissen? Man weiß ja nicht, was passiert. Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Aber jetzt, Jahre später, 20 Jahre später, begegnen Sie Ihrem Bruder, Josef, ohne dass Sie es wissen? Und uns wird berichtet, dass er sich nicht zu erkennen gegeben hat, ganz im Gegenteil, sondern er bezichtigt seine Brüder, dass sie Kundschafter sind, Spione, die das Land erspähen wollen, um vielleicht in das Land einzufallen und womöglich dann Getreide zu stehlen. Und die wehren sich und sagen, nein, 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 wir sind keine Kundschafter, wir sind doch redliche Männer. Und er sagt, nein, nein, ihr seid bestimmt Kundschafter, beweist es mir, bringt euren Bruder mit. Und jetzt sagt der Vater, warum habt ihr ihnen das gesagt? Und sie sagen, konnten wir denn wissen? Und das ist, glaube ich, ein Satz, der durchaus bekannt ist. Sätze, die wir wahrscheinlich uns auch schon selbst gesagt haben. Konnte ich denn wissen, was passieren wird, wenn ich dies tue oder jenes tue oder das sage oder das nicht sage? Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder hinab? Da sagte Juda zu seinem Vater Israel, schicke den Jungen mit mir, so wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben, sowohl wir, als auch du, als auch unsere Kinder. Das heißt, wir merken, es geht hier nicht um irgendwie eine kleine Familienstreitigkeit oder um eine belanglose Situation im Leben dieser Familie. Ganz im Gegenteil, es geht hier erneut um Leben und um Tod, so wie beim ersten Mal. Wenn sie keine Nahrung haben, dann werden sie sterben. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Wenn sie nicht zurück nach Ägypten gehen, dann werden die Kinder und die Familien sterben. Und dessen sind sie sich bewusst, aber scheinbar hat es Jakob so lange wie möglich hinausgezögert. Denn erst als das ganze Getreide aufgebraucht ist, erst dann sagt er zu ihnen, geht zurück nach Ägypten und holt mir wieder Getreide. Und Juda übernimmt das Wort und sagt, schicke den Jungen mit mir, so wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben. Und dann ist jetzt passiert was, denke ich, Unerwartetes in Vers 9. Er sagt, ich will Bürge für ihn sein, von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Und ich sage, das ist verwunderlich, dass das kommt, denn Jahre zuvor, mittlerweile mehr als 20 Jahre zuvor, war es Juda, der die Brüder angestiftet hat, dass sie ihren Bruder verkaufen. Ich springe zurück zu 1. Mose 37 und dort Vers 26, da heißt es, da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Kommt, lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen. Aber unsere Hand sei nicht an ihn, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler, und sie zogen ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel. Juda war derjenige, der sagte, verkaufen wir den Bruder. Fast so ein bisschen scheinheilig, naja, töten, das geht doch nicht, schließlich ist er unser Bruder, aber verkaufen ist schon in Ordnung. Und es ist die Frage, ist das jetzt ein veränderter Juda, mit wem wir es hier zu tun haben? Einer, der sagt, bevor wir sterben, bin ich es, der die Verantwortung hier übernimmt. Ich werde als Bürge für ihn, für den Benjamin mitgehen. Und wenn ihm was passiert, wenn ich ihn nicht zurückbringe, dann mach mich dafür schuldig. Dann will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Und dann fährt er fort, denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Das heißt, man merkt, der Vater hat es wirklich so weit hinausgeschoben wie möglich. Da sagte ihr Vater Israel zu ihnen, wenn es denn so ist, dann tut Folgendes. Nehmt vom besten Ertrag des Landes in eure Gefäße und bringt dem Mann ein Geschenk hinab. Versucht ihn gnädig zu stimmen, bringt irgendein Geschenk, nehmt mit, was wir haben. Ein wenig Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln und nehmt doppeltes Geld mit. Doppeltes Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Das heißt, aus Ägypten zurückkommend haben sie gemerkt, wir haben das Geld, das wir eigentlich für das Getreide hätten bezahlen sollen, wieder zurückbekommen. Das war in unseren Säcken. Und damals erschraken sie, was ist denn hier passiert? Nicht, dass sie denken, wir haben das Getreide gestohlen. Also nimm das Geld zurück und wieder ein neues Geld und Geschenke und geh zurück. Vers 12. Vielleicht war es ein Irrtum. Und nehmt euren Bruder und macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder und Benjamin wieder zurückschicke. Und ich, wie ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Ein bisschen merkwürdiger Satz, man kann es aber auch übersetzen, wie ich kinderlos war, werde ich kinderlos sein. Ich weiß nicht, wie Sie diesen Satz verstehen. Ist es eine Art Aufgeben seitens Jakob, dass er sich sagt, Mai, ich war kinderlos, ich werde kinderlos sein? Oder kommt dann an den Punkt, wo er vielleicht loslassen kann und sagen kann, naja, wenn ich die Kinder verlieren soll, dann werde ich sie halt verlieren? Der Vater, der unter seinen 12 Kindern Lieblingskinder hat, der, als sie Esau begegnen, durchaus bereit ist, zuerst die Kinder von den beiden Mägden vorzuschicken, denn falls sie getötet werden, dann sollen doch bitte die Feinde mit denen beginnen, dann die Kinder von der Lea und schließlich dann den Josef. Benjamin war zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren. Der Vater, der aufgrund seiner Art und Weise, wie er geliebt hat, Hass und Eifersucht unter die Kinder gebracht hat, der nicht loslassen konnte, ist er jetzt an einem Punkt, wo er loslassen kann, loslassen muss, gezwungen wird vom Leben, dass er loslässt, weil ansonsten würden alle sterben? Scheint so zu sein, dass das Leben uns manchmal zwingen muss, Dinge zu tun, die wir eigentlich längst hätten tun sollen. Oder dass das Leben uns zwingt, Sachen zu sagen oder uns auf eine bestimmte Art zu verhalten, weil wir es sonst nicht tun würden. Weil wir vielleicht nicht die Kraft oder den Mut haben oder auch nicht wissen, was zu tun ist, aber jetzt kann er nicht anders. Er kann sagen, wenn Benjamin nicht mitgeht, dann sterben alle. Und da muss der Vater über seinen Schatten springen und loslassen. Vers 15, da nahmen die Männer dieses Geschenk und nahmen doppeltes Geld in ihre Hand und Benjamin und machten sich auf und zogen nach Ägypten hinab und sie traten vor Josef. Das ist so eine Zeitraffer jetzt. Diese ganze Reise, diese Hunderte an Kilometern werden uns gar nicht mehr gezeigt, sondern sie reisen ab und schon sind sie vor Josef. Und jetzt kommt es zu einer zweiten Begegnung. Zum zweiten Mal sind die Brüder vor Josef. Vers 16. Als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und richte zu. Denn die Männer sollen mit mir zum Mittag essen. Wird jetzt nicht ganz deutlich, hat er die Brüder und Benjamin gesehen und sie ihn nicht? Oder haben sie Josef auch gesehen? wird jetzt eigentlich aus diesem Vers noch nicht so deutlich. Und der Mann tat, wie Josef gesagt hatte, und der Mann führte die Männer in Josefs Haus. Da fürchteten sich die Männer, dass sie in Josefs Haus geführt wurden, und sagten, um des Geldes willen, das im Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hineingebracht. Man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen, samt unseren Eseln. Wieder, wie bei der ersten Begegnung, merken wir, dass die Brüder eigentlich voller Furcht sind. Ängstlich, wissen nicht, was passieren wird. Man wird über uns herfallen, man wird über uns herstürzen, man wird uns als Sklaven nehmen. Und da kommt wieder dieses Wort, als Sklave nehmen. Das, was sie eigentlich mit ihrem Bruder gemacht haben, ihn als Sklaven verkauft haben, scheinbar ist das ihre Angst, die sie jetzt trifft. Vom Leben gezwungen, sich mit einer Angst auseinanderzusetzen, mit der Josef gar keine Wahl hatte, sich auseinanderzusetzen. Auf einmal war er Sklave. Verkauft von seinen eigenen Brüdern. Und sie traten zu dem Mann, der über Josefs Haus war, und redeten zu ihm am Eingang des Hauses und sagten ihm, bitte, mein Herr. Und sie sagten, wir sind im Anfang wirklich nur herabgezogen, um Nahrung zu kaufen. Es geschah aber, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe, da war das Geld eines jeden oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem Gewicht. Auch anderes Geld haben wir in unsere Hand herabgebracht, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Versuchen irgendwie die Situation zu retten, irgendwie rauszukommen aus dieser Furcht, dass womöglich sie jetzt dafür bestraft werden, dass sie das Geld wieder mit zurückgenommen haben. Und er sprach, Friede euch. Fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Also da war ich jetzt verblüfft bei dieser Antwort. Also damit hatte ich persönlich nicht gerechnet, dass dieser Mann, der Verwalter von Josefs Haus, dass der auf einmal den Blick dieser Männer ganz woanders hinrichtet, weg von ihrer Angst, weg von ihrer Furcht, weg von ihrer Schuld und sagt, hey, euer Gott, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr könnt ganz friedlich sein. Euer Gott und der Gott eures Vaters, er hat euch dieses Geld gegeben. Er hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben, und er versucht, den Blick der Brüder wegzurichten von sich und von ihren Ängsten und hin zu einem, ja, zu ihrem Gott. Und ich dachte mir, ist dieser Mann selbst gläubig? Oder sagt er es nur aufgrund von Diplomatie, weil er letztendlich weiß, woher das Geld kam, dass es Josef da hineingelegt hat? Er sagt ja, euer Geld ist zu mir gekommen. Das heißt, wir oder ich habe euer Geld erhalten. Das, was ihr in euren Säcken habt, das ist nicht das Geld, das mir zustand, sondern das kommt von ganz woanders her. Und er führte Simeon zu ihnen heraus. Und der Mann führte die Männer Josefs ins Haus und gab ihnen Wasser, und sie wuschen ihre Füße. Und er gab ihren Eseln Futter. Und sie bereiteten das Geschenk zu, bis Josef am Mittag käme. Denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Also scheinbar haben sie bis dahin Josef nicht gesehen, sie sind ihm noch nicht begegnet. Als Josef nach Hause kam, da brachten sie ihm das Geschenk, das in ihrer Hand war, ins Haus und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Und da ist es wieder, da ist wieder die Erfüllung der Träume, die Josef gehabt hat. Seine Brüder verneigen sich vor ihm zur Erde nieder. Er aber fragte nach ihrem Wohlergehen und sagte, geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr spracht? Lebt er noch? Ich meine, eine leicht gelesene Frage, aber ich kann mir vorstellen, mit welch einer Anspannung, die er sich aber nicht anmerken lassen musste, Josef diese Frage gestellt haben muss. Denn es ist ja Zeit vergangen seitdem. Jura hat ja gesagt, wir wären zweimal hin und zurück gekommen, wenn wir früher gegangen wären. Und Josef weiß nicht, ist der Vater womöglich längst schon tot? Lebt er noch? Sie sagten, es geht deinem Knecht, unserem Vater, wohl, er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder. Wieder erfüllt sich der Traum oder erfüllen sich die Träume, die Josef als Junge gehabt hat. Und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder. Und er suchte einen Ort zu weinen. Über 20 Jahre. Über 20 Jahre sind seitdem vergangen. Seitdem er das letzte Mal seinen Bruder gesehen hat. Und jetzt blickt er ihm in die Augen und muss natürlich so tun, als würde er ihn nicht kennen. Und die Frage stellen, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Der auch 20 Jahre älter ist, sicherlich auch sich verändert hat und anders aussieht. Und dann wünschte ihm so diese Gnade Gottes, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Aber er hält es nicht aus, er muss rauslaufen, weil er bewegt ist und sucht sich einen Ort zu weinen. Und er ging in das innere Gemach und weinte dort. Und das war vermutlich nicht das erste Mal. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das war vermutlich nicht das erste Mal, dass er irgendwo sich einen Ort gesucht hat, an dem er weinen konnte. An dem er weinen konnte und auch musste über das, was geschehen ist, dass seine eigenen Brüder ihn verkauft haben, dass er irgendwo alleine als junger Mensch in der Fremde gelandet ist, als Sklave, entrechtet, abhängig von seinen Herren, abgeschnitten von seiner Familie. Und wir haben es ja gelesen, dass sogar in den Namen seiner Kinder das zu verarbeitet wird. Er sagt ja, benennt seinen ersten Sohn Manasse, was so viel bedeutet, wie der vergessen lässt. Sein Wunsch zu vergessen. Und jetzt wird er mit dem konfrontiert, was er eigentlich nicht vergessen kann und wahrscheinlich auch nicht vergessen wollte. Nämlich seine Familie oder seinen Bruder, die gemeinsame Mutter, die sie hatten. Und er ging in das innere Gemach und weinte dort. Dann wusch er sein Gesicht und kam heraus, bezwang sich. Das heißt, er muss so tun, als würde ihm das überhaupt nichts ausmachen. Bezwang sich und sagte, tragt das Essen auf. Immer noch steht für mich schon die Frage im Raum, warum macht das Josef? Wieso sagt er immer noch nicht, hey, ich bin es. Ich bin euer Bruder. Das wäre doch eigentlich eine gute Gelegenheit. Sie sitzen zusammen am Tisch, sie essen. Das wäre doch die Gelegenheit. Der Bruder ist da. Der Vater lebt noch. Jetzt damit rauszukommen, aber irgendwas hält ihn noch zurück. Er kann diesen Schritt noch nicht gehen. Er entscheidet sich, diesen Schritt noch nicht zu tun und zu sagen, ich bin es. Lasst uns versöhnen. Lasst Vergebung herrschen. Wie auch immer. Aber nein, er kommt zurück, wäscht sich sein Gesicht, bezwingt sich und sagt, trag das Essen auf. Ich meine, die Frage auch, was haben die Brüder in der Zwischenzeit gemacht? Haben sich gedacht, warum rennt er weg? Jetzt kommt er wieder zurück. Da trug man für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihm aßen, besonders. Denn die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen, denn ein Gräuel ist das für die Ägypter. Und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene, nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Da sahen die Männer einander staunend an. Das heißt, an diesem Tisch sitzen sie in der Reihenfolge ihrer Geburt. Der Älteste, dann je nach ihrer Geburt und dann der Jüngste. Die staunen darüber, was jetzt eigentlich da passiert. Es wird besonders aufgetragen und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Das Ehrengericht Benjamins aber war fünfmal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Und sie tranken und sie berauschten sich. Eigentlich der ideale Moment, um jetzt damit herauszukommen. Aber Josef entscheidet sich anders. Kapitel 44, Vers 1. Dann befahl er dem, der über sein Haus war, fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmittel, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Wieder kriegen sie Nahrung, wieder wird das Geld hineingelegt, wie beim ersten Mal. Und wir fragen uns, ja, und jetzt? Wie oft soll dieses Spiel noch passieren? Meinen Kelch aber, den silbernen Kelch, sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen, mit dem Geld für sein Getreide. Und das wirft natürlich die Frage auf, was? Warum denn das jetzt? Aber bevor wir jetzt diese freudige Essensstimmung trüben und uns einer neuen Episode zuwenden, würde ich sagen, halten wir doch jetzt einfach die Geschichte an. Erfreuen wir uns an dem leckeren Essen. Erfreuen wir uns an dieser Begegnung zwischen Josef und seinem Bruder, aber auch mit den anderen Brüdern. Und genießen wir die Ehrengerichte und ich sogleich meinen Kuchen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Geschichten. Nicht alleine weiterlesen, das ist klar, das ist abgemacht. Das haben wir schon etliche Male so besprochen. Aber bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Glauben Geschichten. Bis dahin, viel Freude Ihnen, feiern Sie mit, essen Sie auch mit ein Stück Kuchen. Ich werde jetzt das erste Stück richtig genießen. Bis dann, ich freue mich auf Sie und auf den Kuchen. Lecker.